SRF 2 Kultur.
Jede Stadt schmückt sich gerne mit Prominenten. Wie man Schauspieler mit klingenden Namen in die Schweiz lockt, das weiß das Zürich Filmfestival. Heute wird die 9. Ausgabe von Bundesrat Alain Berset feierlich eröffnet. Auf dem Programm stehen 19 Galapremieren und diverse Wettbewerbe im Spiel- und Dokumentarfilmbereich. Beim Publikum ist das Zürich Filmfestival beliebt. Welchen Stellenwert es bei den Fachleuten aus der Filmwelt hat, das wollte David Vogel von Filmredaktorin Brigitte Hering wissen.
Brigitte Hering, vor wenigen Wochen ging das Festival in Locarno zu Ende. Diese Veranstaltung ist im Kalender eines Filmschaffenden rot angestrichen. Welche Farbe erhält das Zürcher Festival?
Ja, wahrscheinlich unterschiedlich. Es gibt Leute, die sich das auch rot anstreichen, vor allem Zürcher Filmschaffende, Schweizer Filmschaffende, vielleicht ein bisschen hellrot. Im deutschsprachigen Raum ist es noch so orange wahrscheinlich und im Rest der Welt, denke ich, kommt es noch gar nicht so vor. Es gibt viele US-amerikanische Filme, die hier gezeigt werden, die allerdings kommen natürlich auf Einladung.
Sie haben das angedeutet, für Schweizer Filmschaffende hat das Zürcher Festival nicht die gleiche Wichtigkeit wie Locarno oder Solothurn. Warum eigentlich?
Ja, das Zürcher Filmfestival konzentriert sich eben auf große Stars und weniger auf die Branche. Das ist für Filmemacher nicht so attraktiv, denn sie laufen hier ein bisschen unter ferner Liefen. Es ist keine Plattform für Austausch vorhanden. Die Trennung zwischen VIP-Stars auf der einen Seite und eben gewöhnlichen Menschen, unter die dann dummerweise auch die Branche oder die Schweizer Filmschaffenden ein Stück weit auch fallen, ist groß. Und dieser Austausch zwischen Filmemachern, zwischen Industry, also Branche, Verleihern und einem dezidiert cinephilen Publikum, der findet hier nicht statt, aber sicher weniger als an anderen Festivals.
Dennoch muss man feststellen, das Festival hat sich in diesen kurzen 9 Jahren etabliert. Etabliert im Filmkalender, etabliert auch zu einer gewissen Art in der Kulturbranche, im Feuilleton wird das auch erwähnt und nicht ignoriert.
Nein, natürlich nicht. Und das ist die große Stärke der Macher dieses Festivals, dass das so ist. Die machen eine wahnsinnig gute Medienarbeit, das muss man ihnen lassen. Man wird informiert und zwar umfassend über alles, was läuft. Die können sehr gut, sehr viel Geld auftreiben, sind gut im Sponsoring und mit diesem Geld einhergeht ein Händchen für ein Networking. Und damit schaffen sie natürlich, dass viele Stars auch kommen. Also dieses Jahr kommt Hugh Jackman, es kommt Harrison Ford. Sie haben als Jurypräsident Mark Forster. Also das können die Macher wirklich gut.
Zum Schluss, auf welche Filme sind Sie ganz persönlich am meisten gespannt?
Ja, da kommen wir wieder zum Schweizer Film zurück. Es werden 2 Schweizer Filme gezeigt von bedeutenden Schweizer Regisseuren. Markus Imboden, der mit dem Verdingbub ja einen großen Erfolg hatte, bringt seine Romanverfilmung Am Hang, der Roman von Markus Werner, ins Kino, der läuft als Galapremiere. Und Xavier Koller hat einen Kinderfilm gemacht über das Buch Die schwarzen Brüder. Das sind Filme, die mich persönlich sehr interessieren. Und dann wird es überraschende Neuentdeckungen geben, wie es das an jedem Festival immer gibt. Das kann man überall machen und sicher auch in Zürich. Darauf freue ich mich auch.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Jennifer Kakshuri am Mikrofon. Die zerstrittenen Protagonisten in der aktuellen Geschichte des Surkamp Verlags sind bekannt. Die Verlagschefin Ulla Unseld-Berkewitsch und Minderheitsgesellschafter Hans Barlach. Nun haben sich heute rund 200 Surkamp-Autoren und Autorinnen zu Wort gemeldet. Sie drohen mit einem Ausstieg aus dem Verlag, sollte Hans Barlach weiter maßgeblichen Einfluss auf das Haus behalten. Die Schriftsteller rufen deshalb die Surkamp-Gläubiger auf, den vorliegenden Insolvenzplan von Ulla Unseld-Berkewitsch zu unterstützen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Sibylle Levitscharow, Alexander Kluge, Peter Sloterdijk und Uwe Tellkamp. Der israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Otto Dov Kulka wird mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Er erhält den Preis für sein Buch »Landschaften der Metropole des Todes«, wie der Börsenverein des deutschen Buchhandels heute mitteilt. Kulka wurde 1933 in der Tschechoslowakei geboren und überlebte als Kind das Konzentrationslager Auschwitz. Sein Leben lang habe er sich wissenschaftlich mit der Geschichte des jüdischen Volkes befasst. Vergangene Preisträger des Geschwister-Scholl-Preises waren unter anderem der chinesische Dissident Liao Yiwu und der heutige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck. Die Stadtbibliotheken von Zürich, Winterthur, Aarau und Basel bieten ab sofort E-Books und Hörbücher zur Ausleihe an. Die vier Bibliotheken haben sich im Online-Verleih zusammengeschlossen. Die Kundinnen und Kunden brauchen dazu einen Bibliotheksausweis sowie ein geeignetes Gerät wie etwa einen E-Reader, ein Smartphone oder einen Computer. Während 14 Tagen stehen die elektronischen Medien zur Verfügung. Nach Ablauf der Ausleihfrist werden die Daten automatisch gesperrt.
Neben dem großen Zürich Filmfestival gibt es an diesem Wochenende auch ein kleines Literaturfestival in Zürich namens Israel Literatur. Ein Schwerpunkt im Literaturhaus und im Cabaret Volta mit Lesungen von israelischen Autorinnen und Autoren. Wie die Literatur in diesem jungen Land heute klingt, in dem so viele Menschen aus allen möglichen Regionen der Welt zusammenleben, darüber habe ich mit der Literaturkritikerin Clara Obermüller gesprochen. Spiegelt sich dieses Mosaik an Menschen und Kulturen auch in der Gegenwartsliteratur?
Ja, es spiegelt sich, es hat sich immer gespiegelt und wird sich weiterhin spiegeln. Aber es gibt innerhalb dieses Mosaiks zwei große Themenkomplexe, die durch die ganze israelische Literatur hindurchgehen. Das ist einerseits die Verfolgung und der Überlebenskampf in der Vergangenheit, Stichwort Shoah, Stichwort Krieg. Und es ist die Bedrohung und der Überlebenskampf in der Vergangenheit, insbesondere der Nahostkonflikt, die israelisch-arabischen Kriege, die Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten. Daneben spielt aber auch wie in jeder Literatur die Familie eine große Rolle, also die privaten Dramen, die sich unter Familien abspielen. Und da sind vor allem Autoren wie Yehoshua, wie Meir Shalev oder Zeruya Shalev wichtig, während die ältere Generation, Amos Oz, Yoram Kanyuk, David Grossmann, sich eben mehr mit den politischen und historischen Themen befasst haben.
Tendenziell beschäftigt sich also die ältere Autorengeneration mit den großen politischen Themen, die jüngere hingegen untersucht die Familie als Kern der Gesellschaft.
Nein, das kann man nicht sagen. Yehoshua gehört auch zur älteren Generation, aber es findet eine Entwicklung, ein Trend hin zum eher privaten, eher intimen, eher eben familiären statt. Eine Verschiebung von den spezifisch israelischen Themen hin zu mehr allgemeinen Themen, die Literatur überall beschäftigt, nämlich eben Liebe, Tod und alles, was sich zwischen Menschen, zwischen Eheleuten, zwischen Freunden, Nachbarn und so weiter abspielt. Die Politik spielt weiterhin eine Rolle, aber sie tritt eher in den Hintergrund. Sie kommt mir manchmal vor, so wie ein bedrohliches Rauschen, das einfach mitläuft, aber nicht mehr explizit thematisiert werden muss. Und im Zuge dieser Entwicklung könnte man vielleicht sagen, dass die Literatur, die israelische, insgesamt urbaner geworden ist. Sie ist kritischer geworden gegenüber der eigenen Geschichte, der eigenen Politik. Sie ist unbekümmerter, frecher geworden, also auch humorvoll, satirisch, witzig zum Teil. Und sie ist vor allem weiblicher geworden. Es sind viel mehr Frauen da, die schreiben. Die orientalischen Juden aus den arabischen Ländern haben sich zu Wort gemeldet. Die Religiösen auch, also diejenigen, die sich aus dem religiösen Kontext gelöst haben. Und auch Israelis arabischer Abstammung, zum Beispiel Sayed Kashua, der ein israelischer Araber ist, aber Hebräisch schreibt.
Da ist also eine große Vielstimmigkeit. Können denn Autorinnen und Autoren in Israel überhaupt anders als im politischen Kontext schreiben?
Es ist schwierig. Sie können es ja und ich glaube, sie wollen es auch. Und es gibt mittlerweile in Israel auch Bücher, die nicht in Israel spielen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber die Politik läuft natürlich immer mit und das ist verständlich in einem Land, das sich doch immer noch so bedroht fühlt. Und sie wird, glaube ich, vor allem von uns, den Leserinnen und Lesern außerhalb von Israel, auch immer mitgelesen. Auch dort, wo sie gar nicht explizit thematisiert oder wo sie scheinbar abwesend ist, eben zum Beispiel in den familiären Dramen oder wo sie nur ganz nebenbei oder so zwischen den Zeilen da ist, bleibt sie spürbar.
Und welche Haltung nimmt denn die jüngere Generation gegenüber dem Staat Israel ein?
Alles in allem kann man sagen, dass sie kritischer geworden ist, dass sie Kritik sich auch erlaubt, während man früher vielleicht Kritik eher abgewendet hat, weil man sich eben so bedroht fühlt, weil man so ein junges Land war, das sich erst finden musste. Und jetzt fühlt man sich sicherer und darf auch kritisieren. Das ist sicher ein Grund. Auch die eigene Vergangenheit, die Kibbutz-Bewegung, die lange Zeit heroisiert und verklärt war, wird zum Beispiel von Amos Oz in seinem jüngsten Buch sehr kritisch betrachtet. Und dann ist aber, glaube ich, diese Kritik, die ja in der Gesellschaft, im Diskurs der Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle spielt, in der Literatur auch angekommen als eine Folge der kritischen Aufarbeitung durch die sogenannten jungen Historiker in Israel. Da gibt es eine Generation, eine Gruppe junger Historiker, die die israelische Geschichte der Mandatszeit, die Kibbutz-Bewegung, die Staatsgründung, den Unabhängigkeitskrieg, den Palästina-Konflikt in einer ganz neuen Sicht darstellen und auch entmythologisieren, das heroische Bild des Landes demontiert haben und damit das Selbstverständnis Israels nachhaltig erschüttert haben. Und diese Auseinandersetzung, diese Debatte, die findet nach und nach auch Eingang in die Literatur.
Die Literaturkritikerin Clara Obermüller. Und wer Lust hat, einige israelische Autorinnen und Autoren kennenzulernen und Lesungen aus deutschen Übersetzungen ihrer Bücher zu hören, das Festival Israel Literatur findet am Wochenende im Literaturhaus Zürich und im Cabaret Voltaire statt. Was heißt es, in Israel jung zu sein? Was bedeutet es, sich im Alltag zu behaupten? Um diese Fragen kreisen die Bücher des Autors Eshkol Nevo. Der 42-Jährige ist ein genauer Beobachter seiner Generation, auch in seinem jüngsten Roman Neuland, den er am kommenden Wochenende im Zürcher Literaturhaus vorstellen wird. Für SRF 2 Kultur hat ihn Noemi Gradwohl gelesen.
Sie kennen dieses Spiel. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich damals anders entschieden hätte? Dutzende literarische Werke nähren sich genau von diesem blinden Fleck in unserer Existenz. Es ist dieses »Was wäre, wenn?«, das auch alle Figuren von Eshkol Nevos Roman Neuland umtreibt. Zum Beispiel Dori, ein Historiker, der als Lehrer versucht, die Gesellschaft zu verändern. Oder Inbar, die unglücklich mit Beruf und Privatleben ist. Im Laufe des Buches ringen sie um die Möglichkeit, den vorgezeichneten Weg zu verlassen. Dori ist nach Südamerika aufgebrochen, um seinen Vater Manny zu suchen, der sich nach dem Tod seiner Frau erstmals seinen Kriegstraumata stellt und schier daran zerbricht. In Peru trifft Dori auf Inbar, welche über den Suizid ihres Bruders in der israelischen Armee nicht hinwegkommt. Die Suche in Südamerika wird dabei zur Metapher. Tatsächlich reisen viele Israelis nach ihrer Militärzeit nach Südamerika, um zu verschnaufen. Nur weit weg von Israel ist es offenbar möglich, zu sich selbst zu finden. Eshkol Nevo, 42-jährig, zeichnet in seinen Büchern ein präzises Bild der modernen israelischen Gesellschaft. In seinem ersten Roman beobachtet ein Araber das Haus seiner Kindheit, welches im Zuge einer Enteignung seiner Familie weggenommen wurde. Im zweiten fragen vier Freunde, was aus ihren Wünschen geworden ist. Nevo setzt die Biografien seiner Figuren immer in Zusammenhang mit den Kriegen in Israel. Seine Israelis sind allesamt Verwundete, äußerlich und innerlich. Das sei die israelische Psyche, sagt der Autor in einem lärmigen Café in Tel Aviv.
This is Israeli psyche. The basic mental state of Israel is having a very strange relationship with political and social and violent events, whether it's in news or whether it's in your private life.
Die grundlegende Befindlichkeit Israels setze sich zusammen aus einer merkwürdigen Beziehung zu politischen, sozialen und gewalttätigen Ereignissen, egal ob in den Nachrichten oder im Privatleben. Nevo interessieren die Vernarbungen der Seele. Neuland ist aber nicht nur ein Roman, der präzise die israelische Gesellschaft analysiert, er ist auch zutiefst jüdisch. Denn Nevo nimmt die Geschichte des europäischen Judentums auf. Sie kondensiert in der Figur von Lili, Inbars Großmutter. Die glühende Zionistin ist auf einer abenteuerlichen Schiffsreise der Shoah entgangen. Sie sind alle auf Wanderschaft, Eshkol Nevos Figuren. Auch dies ein urjüdisches Thema. Der wandernde Jude als mythologische Gestalt, der ewige Jude, wird zum Leitmotiv des Romans. Diesem ewigen Juden begegnet Inbar leibhaftig. In Nevos Roman ist er ein Geiger auf Welttournee. Einiges mag an der Geschichte mit seinen schicksalshaften Zufällen konstruiert erscheinen, doch Nevo erweist sich als begnadeter Erzähler. Auf über 600 Seiten entwickelt er die Handlung immer wieder aus anderer Perspektive weiter, etwas, das auch seine anderen Romane auszeichnet. Nach einer neuen Heimat dürstet es die Suchenden im Roman. Das erklärt den Titel. Neuland spielt auf Theodor Herzls Werk Altneuland an. Der Zionist und Vordenker hat weltweit Fläche für einen Judenstaat gesucht, auch in Südamerika. Neuland suchen die Figuren nicht nur äußerlich, auch innerlich. So sagt die Großmutter Lilly einmal zu Inbar:
Dieses Tel Aviv, in dem ihr lebt, wie könnt ihr diese Stadt ertragen, wenn ihr euch nicht die ganze Zeit eine andere, eine schönere Stadt vorstellen würdet? Und unser Land, was ist mit dem? Alles Juden, sie leben an einem Ort, aber im Kopf haben sie andere Orte. Einen, von dem sie gekommen sind und einen, an dem sie sich am liebsten morgen schon absetzen würden.
Letztlich geht es Eshkol Nevo in Neuland darum, den Point of No Return zu orten, an dem seine Figuren den Mut aufbringen, aus dem Bestehenden auszubrechen, um sich selber im Leben eine neue Chance zu geben, in Israel oder anderswo.
Neuland, Eshkol Nevos Roman, ist bei DTV erschienen und der Autor stellt ihn selbst vor am kommenden Samstag um 17:30 im Literaturhaus Zürich. Was ist Ihr Plan B? Das wollten wir von einem Jahr von jungen Leuten aus ganz Europa wissen, die eine gute Ausbildung, aber keine Arbeit hatten. Und wir fragten sie, wie sie in die Zukunft schauen. Damals sagt ein junger Lehrer aus Griechenland:
Klar, das Überleben ist in der Skala ganz nach oben gerückt. Denn wie soll ich von Reisen und anderen Dingen träumen, wenn ich noch nicht mal weiß, wie ich über den Monat kommen soll und daheim unbezahlte Rechnungen liegen? Und das ist auch meine größte Angst, dass ich vor lauter Überlebenskampf nicht mehr zu träumen wage.
Jetzt, ein Jahr später, haben wir Vagelis Tantis wieder besucht. Er lebt im Zentrum Athens, dort, wo es noch nicht einmal in den fetten Jahren besonderen Wohlstand gab, als Privatlehrer für Spanisch. Er organisiert aber auch eine Mini-Volkshochschule zum Nulltarif auf Bürgerschaftsebene. Das Modell ist inzwischen eine Institution im Viertel. Alkione Karamanolis.
Die Flügeltür am Eingang des Kulturzentrums Politia ist an diesem Spätsommerabend weit geöffnet. Manch einer sitzt bei dem immer noch milden Klima auf dem Bürgersteig. Vagelis Tandis hat an einem der kleinen Holztische drinnen Platz genommen. Hier findet auch der kostenlose Unterricht statt. In ein paar Wochen werden sie wieder beginnen. Ohne diese Schule, sagt Vagelis Tandis, wäre er innerlich ärmer.
Wir hatten letztes Jahr 21 Kurse und die meisten werden heuer fortgeführt. Es kommen sogar noch ein paar Kurse hinzu. Wir werden auch Turnen anbieten, kreatives Schreiben, englische und amerikanische Dichtung und Fahrradreparatur. Das wird bestimmt interessant.
Seit 2 Jahren organisiert der 32-Jährige diese Gratiskurse. Sein finanzielles Problem löst er damit nicht, aber es war ihm wichtig zu zeigen, sagt er, dass die Krise keine Sackgasse ist. Geld sei ein Mittel, etwas zu erlangen, aber eben nicht das Einzige. Vagelis Tandis hat auch andere Lehrer mobilisiert und obwohl die Löhne in Griechenland in den vergangenen Jahren stark gesunken sind und viele Menschen Existenzprobleme haben, ist das Interesse, ohne Entgelt zu unterrichten, groß. Letztes Jahr haben Vagelis Tandis und seine Mitstreiter die Idee ausgebaut. Wer an den Kursen teilnimmt, fanden sie, soll dem Kollektiv auch etwas zurückgeben. Nicht alle Lehrer waren mit diesem Konzept einverstanden. Man könne Solidarität nicht verordnen, lautete die Kritik. Doch am Ende haben sie es ausprobiert. Und es hat funktioniert. Teilweise zumindest, meint Vagelis Tandis.
Wir hatten zwischen 150 und 170 Schüler in den Kursen und etwa 30 davon haben das Konzept verstanden und haben sich engagiert. Erst habe ich mir gedacht, 30 von 170, aber eigentlich ist das gar nicht so wenig. Wenn man überlegt, dass ich vor 2 Jahren ganz alleine war, dann ist das doch schon was.
Vagelis schaut durch die Flügeltür auf den Park gegenüber, der nun in der Nacht still und ruhig daliegt. Es ist nicht irgendein Park, sondern der Ort, an dem sich die Akademie des Platon befand. Heute ist das Gelände schändlich vernachlässigt und von einem überdimensionalen Bauprojekt bedroht. Als die Anwohner eine Widerstandsveranstaltung organisiert haben, haben auch viele Kursteilnehmer mitgeholfen, obwohl sie teils weit weg wohnen. Über deren Hilfe hat sich Vergelis besonders gefreut. Und sonst, wie ist das ja verlaufen? Vergelis hat zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört, beziehungsweise er ist gerade dabei, und so zieht er zwischen den einzelnen Gedanken an einer E-Zigarette. Auch wirtschaftlich ist das bestimmt ein Vorteil, schließlich bleiben seine Finanzen problematisch.
Ich träume von einem Nettoeinkommen in Höhe von, sagen wir, 1200 monatlich. Das ist doch nicht zu viel verlangt. In vielen Ländern Europas verdienen die Menschen sicher mehr. Ich weiß natürlich, dass Geld nicht glücklich macht, aber es ermöglicht halt ein würdevolleres Leben. Selbst mit 1000 Euro im Monat wäre ich mehr als zufrieden. Ach was, wenn ich 800 Euro im Monat hätte, wäre es schon okay.
So wie er sein Einkommen in seinen Träumen runterdrechselt, so hat er auch seine Preise gesenkt. Vergelis nimmt 20 Euro für 1,5 Stunden Privatunterricht, und zwar von denen, die es sich leisten können. Den anderen stellt er 15 Euro in Rechnung, und das sind die meisten.
Was mich wirklich stört, ist, dass ich meine Möglichkeiten nicht ausschöpfen kann. In ideeller Hinsicht, meine ich. Ich habe Wirtschaft studiert und würde zum Beispiel gerne ein Aufbaustudium machen. Oder dass ich auf Elementares verzichten muss. 15, 20 Euro für ein Buch, das ist nicht drin. Gerade läuft in Athen ein Kinofestival. Auch dort werde ich nicht hingehen. Oder gestern zum Beispiel, da hat mein Lieblingsmusiker ein Konzert gegeben für schlappe 10 Euro Eintritt. Ich hab's mir überlegt und dann doch im Fernsehen Basketball geschaut.
Vergelis Tandis dreht sich um und greift nach einer CD. Er spielt selber in einer Band, ein weiteres Talent des 32-Jährigen und ein weiteres Ventil. Seine Musik, seine Freunde, Kreativität und Gemeinschaft, das sind Dinge, die in der Krise noch wichtiger geworden sind für ihn. Die Option auszuwandern hält er sich weiterhin offen, aber eigentlich möchte er bleiben und dazu beitragen, dass sich die Dinge in Griechenland zum Besseren verändern. Die Hoffnung auf Wandel, findet er, ist berechtigt.
Sicher, denn Leute. Ich
sage nicht, dass es eine immense Veränderung gibt und dass plötzlich alle an ihren Nächsten denken. Aber kleine Schritte sehe ich schon. Manchmal frage ich mich, was würde passieren, wenn sich die Wirtschaft wieder erholen würde? Und ich glaube, viele wären weiter solidarisch, denn es gibt dem Leben einfach einen Sinn.
Die Leserbriefspalten sind voll nach der Abstimmung vom letzten Sonntag. Seit der Annahme des Verhüllungsverbots im Tessin wird über die Landesgrenzen hinaus über die Burka diskutiert. Was eigentlich eine Burka ist, etwa im Unterschied zum Niqab, und wie die Verhüllung im Islam verankert ist, hat Emily Buri in Erfahrung gebracht. Ihren Text liest Beatrice Born.
Es sind Koranverse, genau genommen 3 Suren, auf die sich die Muslime beziehen, wenn es um die Frage geht, ob und wie sich eine Muslima verhüllen soll. Die Auslegung dieser 3 Verse könnte unterschiedlicher nicht sein. Die Aleviten zum Beispiel leiten daraus gar keine Vorschrift zur Verhüllung ab. Für die Befürworter ist die Ganzkörperverschleierung hingegen ein Ausdruck tiefen Glaubens. Vor allem in Afghanistan und in Teilen Pakistans und Indiens kann man die strengste Form der Verhüllung des weiblichen Körpers antreffen, die Burka. Die Burka ist ein weites, oft blaues Gewand, das den Frauenkörper komplett verdeckt. Am Scheitel beginnt sie mit einer kappenähnlichen Form, daran ist ein großes Stück Stoff genäht, das oft mit Stickereien verziert ist und bis zu den Zehenspitzen fällt. Die Burka hat eine Öffnung für die Hände, vor den Augen ist ein feinmaschiges Gitter aus Stoff oder Rosshaar angebracht. Das Gesicht ist dabei nicht erkennbar. Oft mit der Burka gleichgesetzt oder verwechselt wird der Niqab. Er unterscheidet sich deutlich von der Burka. Wer einen Niqab trägt, verhüllt nicht den ganzen Körper, sondern trägt lediglich einen Schleier vor dem Gesicht. Der Niqab wird heute in Saudi-Arabien und im Jemen oft getragen, aber auch in Ägypten, Syrien, Jordanien, dem Irak und in nordafrikanischen Ländern. Wie die Burka verdeckt der Niqab das Gesicht, lässt aber die Augen meistens frei. Zusätzlich zum Niqab wird ein langes Gewand, die Abaya, und ein Kopftuch, der Hijab, getragen. Und so getragen sind sich Niqab und Burka tatsächlich ähnlich. Sie unterscheiden sich aber in den meisten Fällen darin, dass man die Augen sieht oder eben nicht. Ein kleiner, aber zumindest für unseren westlichen Blick wichtigen Unterschied.
Frauen mit Ganzkörperschleier sind in der Schweiz selten zu sehen. Trotzdem sorgen sie offenbar für Unbehagen. Das zeigt die deutliche Annahme des Verhüllungsverbots im Kanton Tessin. Mit über 60% haben die Wählerinnen und Wähler einem Verhüllungsverbot zugestimmt. Seither wird darüber sehr emotional debattiert. Was steckt hinter dem Verbot von Burka und Niqab im öffentlichen Raum? Darüber hat Eva Pfierter mit dem Soziologen und Psychoanalytiker Franz Maciejewski gesprochen.
Für viele Menschen im westlichen Kulturkreis sind Burka und Niqab Ausdruck einer Unterdrückung der Frau. Und diese Unterdrückung solle in der Schweiz verhindert werden. Doch hinter diesem Impuls stecke viel mehr, sagte Soziologe und Psychoanalytiker Franz Maciejewski.
Wenn wir sehen, dass dies nur der Auslöser ist, dann vermute ich, dass wir im Spiegel dieser vermummten Frau uns irgendwie wiedererkennen, und zwar in dem geraden Gegenbild, das die westliche Kultur ausgebildet hat.
Und dieses Gegenbild sei die entblößte Frau. Die verhüllte Frau stehe am anderen Ende der Skala. Maciejewski sagt, das Geschlechterverhältnis sei sowohl in der islamischen wie auch in der westlichen Kultur verkrampft. Deshalb sei die Kritik an der Verhüllung ein erklärbarer Reflex auf das, was man in der Schweiz als anders empfindet. Dieser Reflex zeige aber noch mehr, sagt der Soziologe.
Dass etwas rebelliert, das wir aber abführen, ich würde mal sagen, Selbstanteile unserer Kultur verfolgen im Anderen. In der Frau, die verhüllt ist, erkennen wir auch, wie in einem Vexierbild eigentlich die entkleidete, nackte Frau.
Das westliche Selbstverständnis, entblößte Frauen in Fernsehen, Internet und öffentlichem Raum abzubilden, sei nur eine andere Form eines unfreien Geschlechterverhältnisses, sagt Maciejewski. Beide Kulturen seien patriarchal geprägt, bloß die Form sei unterschiedlich. So hätten beispielsweise in Deutschland bei einer Umfrage 60% der 14- bis 16-jährigen Mädchen angegeben, dass sie sich vorstellen könnten, sich selber bei einem Striptease zu filmen und diesen Film dann ins Internet zu stellen. Für Maciejewski Beweis eines verkrampften Verhältnisses zwischen Mann und Frau.
Woher haben diese jungen Mädchen das gelernt? Was ist da die Selbstverständlichkeit? Es ist doch sozusagen von außen betrachtet mindestens so problematisch wie das Verkleiden der muslimischen Frauen.
Denn wie das Verhüllen sei auch das Entblößen problematisch.
Ich sehe in beiden Positionen Extreme. Und die Mitte wäre das, was wir alle suchen, ein von herrschaftsfreies Verhältnis der Geschlechter miteinander.
Doch davon scheinen beide Kulturkreise noch weit entfernt zu sein.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.